Der 56. Super Bowl steht vor der Tür. Er ist so nah, er ist zum Greifen nah fast schon. Und natürlich sind wir auch mit einer Sonderfolge dabei und wollen nochmal alles für euch da draußen zusammenfassen und nochmal einen Überblick schaffen, was in diesem Super Bowl alles auf uns wartet. Die Bengals gegen die Rams. Und ich sag mal so, natürlich ist Ferdinand von Stolzmann heute wieder dabei und er ist schon so gut drauf und so im Super Bowl-Modus, er hat sich sogar so einen kleinen Goat-Bart wachsen lassen, da unten. Da stehen so ein paar Härchen ab. Tom Brady zwar nicht mehr drin, aber Joe Burrow-mäßig vielleicht den kleinen Bart wachsen lassen. Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Erstens, wie kommt dieser Bart zustande? Und zweitens, wie geht's dir mal lieber? So knapp vor dem Super Bowl.
Ja, zum Pflaumen, glaube ich, kann man sagen, der kommt zustande, weil wir zum, ja, was heißt zum Glück, aber wir haben natürlich gerade Semesterferien, wir haben immer noch Corona und Homeoffice ist dementsprechend immer noch aktuell, deswegen lasse ich mich nicht so häufig blicken, gerade mit Olympischen Spielen, bin ich ganz gerne mal nachtaktiv und ja, dann kommt man dann so in Modus rein, ne? Jogginghose wird dann nur noch selten ausgezogen und wie das halt so ist. Und deswegen ist ganz gut, dass morgen der Super Bowl ist, der Feiertag der Feiertage für alle amerikanischen Sportfans. Und da glaube ich, da wird auch für mich mal so ein bisschen wieder die Sonntagswäsche und die Katzenwäsche abgelegt, damit ich mal wieder richtig aussehe. Deswegen freue ich mich heute reinzugehen, Bjarne. Und Excitement Level ist dementsprechend hoch. Ich glaube, man kann es hören, einmal im Jahr dieser Super Bowl. Und ich habe jetzt schon Bauchkribbeln.
Ich glaub's dir. Das Sonntagsgesicht von Ferdinand von Stolzmann. Dann morgen wieder passend zum Super Bowl mit Krawatte und Fliege. Irgendwie eine Mischung aus beiden. Vorm Fernseher nachts sich das Ganze reinziehen. Nein, wir haben richtig Bock. Ich glaube, das hört man uns beide an. Und damit ihr auch nicht nur richtig Bock habt, sondern auch wisst, worum geht's überhaupt, wenn es Sonntagabend dieses Match irgendwie die Bengals gegen die Rams aufeinandertreffen und vielleicht so ein bisschen punkten könnt noch vor in euren Gruppen, wenn ihr es zusammenschaut. Hey, das ist heute wichtig. Darauf könnte man achten. Kommt diese Folge jetzt und ich glaube, Ferdi, so wie ich dich kenne und so wie wir dich alle kennen, hast du auf jeden Fall wieder ein paar Punkte rausgeschrieben, die wir alle in unseren Notizbüchern dick und fett aufschreiben sollten.
Auf jeden Fall, also für alle die vielleicht auf eine Super Bowl Party eingeladen sind und dann ist auch jemand aus dem Freundeskreis dabei, den man noch nicht kennt. Leute, so übersteht ihr jeden Smalltalk ohne eine peinliche Stille, deswegen aufgepasst, zugehört. Und Bjarne, wichtig ist ja, man redet von diesem Super Bowl Sunday als das große Event, aber witzigerweise ist es eigentlich in den USA die ganze Woche, wo die Leute am Rad drehen. Also es geht wirklich montags los mit der Opening Night, das ist leider auch in diesem Jahr noch in einer reduzierten Variante abgehalten worden. Eigentlich ist es ja so, dass man schon in der Stadt des Super Bowls, sprich in diesem Jahr in Los Angeles. Und dann gibt es erstmal Montag diese große Media Night, was für uns als Journalisten oder als angehende Journalisten natürlich auch ein großes Highlight ist. Das musste dieses Jahr alles wieder über Teams oder Zoom stattfinden. Dementsprechend die Bengals auch erst am Mittwoch nach Los Angeles geflogen. Sprich, die haben diesen Montag noch in Cincinnati verbracht, was aber auch ganz cool war, weil die haben ihre Opening Night im eigenen Stadion, dem Paul Brown Stadium, abgehalten. Und das war wirklich bis nach oben hin voll. Wenn man jetzt nach Los Angeles zu den Rams schaut, da war das eine andere Veranstaltung. Klar, die standen vor 3 Jahren ja schon mal im Super Bowl, dazu später mehr. Aber trotzdem nur 2000 Fans vor Ort ist verdammt wenig. Man muss auch sagen, gut, sie trainieren jetzt gerade nicht gerade Downtown, sondern in Thousand Oaks, zum kleinen Nebenörtchen. Aber man hat ja auch in den Spielen gegen die 49ers gemerkt, die ganz große Fanbase ist gerade noch nicht in der Region. Dementsprechend auch dieses Spiel am Sonntag verdammt wichtig, um sich da zu festigen. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Bjarne, dieses Verhältnis von ja, 60.000 bis 70.000 in Cincinnati gegen 2.000 in L.A. Gehen die Bengals vielleicht auch deswegen etwas gepushter in dieses Spiel?
Möglich, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht allzu viel da rein interpretieren, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass das so einen kleinen Extra-Schub, und ich glaube, deswegen haben die Bengals es ja auch nochmal gemacht, sich genau dort verabschiedet, um diesen Push irgendwie mitzunehmen und ja, in Anführungszeichen dieses Auswärtsspiel zu den Rams zu fahren, die ja dann irgendwie Gastgeber am Ende sind, aber auch das hast du eben schon angedeutet, Gastgeber waren sie auch schon gegen die 49ers. Und die Stimmung hat eigentlich ein bisschen was anderes am Ende im SoFi Stadium gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie am Ende die Fanlager am Wochenende aussehen werden, wie das Ganze so im Stadion verteilt ist. Und ein Push, ob es jetzt der entscheidende ist, weiß ich nicht, aber ein Push werden die Bengals auf jeden Fall mitgenommen haben.
Definitiv, das gilt aber auch für die Rams, weil Super Bowl ist das ultimative Spiel. Da brauchst du eigentlich keine extra Motivation. Es ist ja klar, dass die alle da richtig heiß rangehen werden. Was auch noch typisch ist für diese Woche vor dem Super Bowl, ist ein genereller Medienanlauf, Mediensturm. Da muss sich auch der Commissioner Roger Goodell immer mal wieder den Fragen stellen. Und es gibt auch immer eine traditionelle Pressekonferenz, wo er von sich aus einfach Informationen preisgibt, weil eben diese Aufmerksamkeit weltweit auch groß ist. Und das war für uns als Deutsche jetzt verdammt interessant, weil wir haben ja erfahren vor einem Jahr, dass es auch Spiele in Deutschland geben soll. Die Frage war nur ab 2022 oder 2023 und vor allem wo. Deswegen, diese Fragen wurden geklärt, das wollen wir euch natürlich nicht verschweigen. Sicherlich auch ein guter Eisbrecher heute für den Smalltalk. Die NFL kommt schon 2022, also genau in einem Jahr oder schon in diesem Jahr vielmehr, nach München in die Allianz Arena. Und dann wird erstmal da gespielt. 2023 wird es nach Frankfurt gehen, in den Deutsche Bank Park aktuell. Und dann werden die sich erstmal für einen Vierjahresvertrag beide abwechseln, sprich zweimal in München, zweimal in Frankfurt. Bjarne, was hältst du von der Entscheidung der Städte und vor allem, dass das ausgerechnet losgeht, wenn wir im Ausland mit der Uni sind?
Ich sag mal so, das ziemlich sprichwörtlich laute Scheiße aus Hamburg habe ich laut gehört, dass du wahrscheinlich den Zeitraum jetzt final gehört hast. Wenn wir beide uns, weiß ich nicht, irgendwo in Madrid oder auf der Welt rumtummeln und dann auch noch in München sozusagen die NFL ankommt, vielleicht müssen wir da doch noch ganz spontan einen Flieger buchen, um irgendwie an Tickets zu kommen und dann zu dem Spiel zu fahren. Das Schöne ist einfach, glaube ich, was man allgemein sagen kann, die NFL, wie du es eben schon richtig gesagt hast, kommt nach Deutschland, sie kommt schon dieses Jahr nach Deutschland. Ich glaube, mit München und Frankfurt ist nichts falsch gemacht. München hat einfach eine Arena, die dafür sehr, sehr geeignet ist, die vieles bietet und Frankfurt sowieso schon als gewisse, ja, Footballstadt in Deutschland, wenn man das so sagen möchte, wo ja auch seit vielen Jahren hier in Deutschland guter Football gespielt wird. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn und wer sich die Teams anschaut mit den Kansas City Chiefs, die unter anderem herkommen könnten, mal schauen, die Paarungen sind ja noch nicht fest, da kommt richtig was auf uns zu und ich glaube, die Vorfreude und die Fanbase dadurch wird auf jeden Fall nicht kleiner werden.
Du sprichst die Chiefs schon an, ganz interessant, es gibt ja vier Mannschaften, die die primären Vermarktungsrechte für den deutschen Raum haben, das sind die Chiefs, das sind auch die New England Patriots, die Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers, also wenn wir da die Bucs sehen oder auch die Chiefs, dann haben wir da auf jeden Fall zwei Teams, die auf vielen Positionen, auch wenn Brady jetzt mal nicht dabei ist, sehr, sehr viel Talent und Star-Potenzial zu bieten haben. Lass uns zum nächsten Event dieser Woche kommen und zwar zum Donnerstagabend. Das sind die Oscars der NFL, die NFL Honors, die Ehrungen. Und wir haben ja schon zum Ende der Regular Season hin spekuliert, wer könnte es denn jetzt werden mit den ganz großen Awards. Das wollen wir euch natürlich jetzt auch verraten. Ich habe tatsächlich alle Predictions von uns nicht mehr aktuell dabei, aber ich glaube, Aaron Rodgers, MVP, hatten wir auch gesagt, ist durchaus drin. Du hattest Offensive Player of the Year Cooper Kupp auf jeden Fall richtig benannt. Der TJ Watt war für uns außer Frage als Defensive Player of the Year. Jamar Chase auch ein No-Brainer auf der Offensive Rookie of the Year Position. Micah Parsons tatsächlich einstimmig zum Defensive Rookie of the Year gewählt. Da gab es nicht mal einen Konkurrenten. Also so gut war der im Vergleich zu seinen Rookie-Kollegen. Coach des Jahres Mike Vrabel mit den Titans. Klar, die sind zwar früh ausgeschieden, aber die Leistung von ihm war richtig gut. Die Titans mussten 91 Spieler benutzen, weil eben so viele ausgefallen sind. Also 91 Spieler, so viele wie noch nie in der NFL-Geschichte. Da hat er als Coach einen Riesenjob gemacht, dass du damit die beste Bilanz in der AFC erzielst. Und natürlich fehlte auch Starspieler Derrick Henry, immer wieder Ausfälle von AJ Brown, Julio Jones. Also eine sehr gute Leistung, die da, finde ich, zu Recht mit diesem Award geehrt wurde. Comeback Player of the Year, ich glaube, das war dein Tipp. Den hast du richtig genannt. Joe Burrow, natürlich jetzt mit diesem Lauf hinten raus auch die total richtige Entscheidung, glaube ich. Und vielleicht noch das nicht sportlich interessanteste, aber das wichtigste oder der wichtigste Award war der Walter Payton Man of the Year Award. Den hat Andrew Whitworth bekommen und der hat, finde ich, auch eine super Rede gehalten, wo er meinte, ja, das ist alles schön und gut, aber wir dürfen auf keinen Fall aufhören, uns nicht mit den Erfolgen, die wir erzielen konnten, zufrieden geben. Er ist ja einer, der sich sehr stark für die Unterbringung und Unterkunft von Obdachlosen einbringt, dass man das Problem bekämpft, sowohl in Los Angeles als auch in seinem Heimatstaat Louisiana. Und er meinte, man braucht ja nicht immer und unbedingt Geld, sondern auch einfach Zeit und seine Stimme und Aufmerksamkeit. Und da hat er eine ganz tolle und berührende Szene aus diesem Jahr geschildert, wie er nach dem Spiel gegen die Detroit Lions von Barnes, müsste es gewesen sein, angesprochen wurde. Und er meinte, verdammt, wer ist das jetzt? Oder er dachte sich zumindest, wer ist das jetzt? Ich kenne den gar nicht. Und er meinte, ja, ich war da in Cincinnati, wo Andrew Whitworth eben früher gespielt hat und du warst bei mir in diesem Boys and Girls Club. Das ist so eine Organisation, wo auch Jugendliche, die etwas Probleme haben oder aus Problemvierteln kommen, Beschäftigung finden. Also so ein Hort sozusagen, wie wir es in Deutschland auch kennen. Da war er da, hat mit den Kindern einfach gesprochen und meinte, ey, steht für eure Träume ein und glaubt daran. Und dass jetzt eben dieser eine, der da war, so inspiriert wurde von ihm und es geschafft hat in die NFL, ist, glaube ich, eine sehr coole Geschichte und bestätigt auch darin, was Andrew Whitworth in den letzten Jahren in seiner Karriere auch als Soziales und Menschliches geschaffen hat.
Ja, kann ich nur unterschreiben und ich glaube deshalb komplett zu Recht mit dem Walter Payton Man of the Year Award im Endeffekt gekennzeichnet worden oder ausgezeichnet worden. Schöne, schöne Geschichte. Ich glaube, zu den Awards ist relativ viel gesagt. Hast du eben auch schon angedeutet, die meisten Sachen waren No-Brainer. Die Awards, die da am Ende irgendwie verteilt wurden, haben wir auch relativ viel schon im Vorfeld irgendwie gecallt, dass das sehr wahrscheinlich auf Rodgers unter anderem beim MVP hinausläuft. Aber Whitworth mit einer richtig schönen Geschichte und ich glaube, damit können wir zur Überleitung langsam kommen und zu der nächsten schönen Geschichte, den Super Bowl.
Auf jeden Fall, bevor wir es machen, will ich nur eine kleine Frage an dich nochmal weiterleiten. Und zwar habe ich mir jetzt in den letzten Tagen dann doch ein Video mehrmals angeschaut von dieser Zeremonie. Und das war die Eröffnungsrede bzw. der Eröffnungssong von Keegan-Michael Key. Er ist ein Schauspieler und Comedian und Moderator. Hast du es auch gesehen, Bjarne? Weil ich fand das tatsächlich eine frische, abwechslungsreiche Idee, mal so ein Event zu eröffnen und ist verdammt witzig.
Ja, so, und ich glaube, das sehe ich genauso wie du. Hat einfach ein bisschen frischen Wind reingebracht und ja, keine Ahnung, steht so ein bisschen für Neuigkeiten irgendwie rund um den Super Bowl oder rund um solche Awards auch einfach mal, das mal ein bisschen anders zu machen und hat auf jeden Fall nicht geschadet.
Auf jeden Fall alle, die es noch nicht gesehen haben, gerne machen. Wahrscheinlich eher was für Leute, die auch wirklich schon länger mit der NFL sich auseinandersetzen, weil da geht es natürlich um viele Insider. Da fragt sich jetzt der ungeschulte Zuschauer, was labert der für eine Kacke? Aber damit genug, jetzt lass mal zum Spiel kommen, was natürlich das Thema schlechthin ist, auch heute für uns. Die Los Angeles Rams, die Cincinnati Bengals, zwei Mannschaften, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Deswegen lass uns erstmal diese Franchises aufdröseln. Lass uns mit den, ja, nicht Gastgebern, offiziellen zumindest beschäftigen, aber mit den lokalen Gastgebern, den Los Angeles Rams, die Saison mit einer 12-5 Bilanz abgeschlossen haben. Das ist gut bis okay für ihre Erwartungen, aber der Trend hinten raus ist richtig gut. 8 der letzten 9 Spiele inklusive der Playoffs gewonnen. Da gehst natürlich mit einer breiten Brust in den Super Bowl rein. Für die Rams könnte es zudem der zweite Super Bowl-Erfolg der Franchise-Historie werden. Haben ja bisher einmal gewonnen, da war Kurt Warner der Quarterback. Insgesamt eine Finalbilanz von 1-3. Also, da geht noch was in Richtung 500. Ne? Da müsste jetzt schon langsam der Sieg kommen. Die letzte Niederlage war ja erst vor 3 Jahren in Atlanta gegen die Patriots, wo es ja ein Super Bowl war, der anders war. Also, wenn da schon ein Highlight-Clip über die Panther gemacht wird, dann ist schon klar, was da passiert ist. 13-3 der Endstand. Aber zu diesem aktuellen Team, das hat damit nur ein bisschen was zu tun. Klar sind noch viele Bausteine von damals mit dabei, aber auch auf entscheidenden Positionen nicht mehr. Dieses Team wurde seit der Übernahme von Sean McVay 2017 dafür gebaut, diesen Super Bowl zu gewinnen. Und dass es jetzt gerade auch in diesem Jahr klappt, ist dann vielleicht auch kein Zufall mehr. Sie haben viel dafür getan, denn ich habe mal geschaut, seitdem Sean McVay die Position des Head Coaches in Los Angeles übernommen hat, wurden 21 Trades durchgeführt. Das sind verdammt viele. 5 Erstrundenpicks wurden weggetradet, weil sie eben diese Philosophie verfolgen. Wir wollen nicht in der Zukunft Erfolg haben, wir wollen ihn hier und jetzt. Deswegen suchen wir Spieler, die sich schon bewiesen haben an anderen Stellen und anderen Positionen, beziehungsweise an anderen Franchises. Und die wollen wir alle hier zusammenbringen, um sozusagen ein kleines All-Star-Team zu haben, was uns jetzt diesen Super Bowl endlich mal wieder zu den Rams, zu Stan Kroenke führt, dem Besitzer. Kennt ihn wahrscheinlich auch aus dem Fußball, ist ja Besitzer auch von Arsenal und so weiter und so fort. Aber vielleicht, um jetzt diesen Vergleich zu ziehen von vor 3 Jahren, wer kam alles dazu? Per Trade erstmal nur Cornerback Jalen Ramsey, Quarterback Matthew Stafford, Running Back Sony Michel und Linebacker Vaughn Miller. Das die prominentesten Namen. Und wir dürfen nicht vergessen, es kam ja auch noch Additionen hinzu, wie jetzt ein Arbeitsloser Odell Beckham Jr., der es verdammt gut macht. Also dieses Team hat schon richtig viel dafür getan, dass sie jetzt hier eben im Finale im eigenen Stadion stehen. Und Bjarne, vielleicht um allen mitzugeben, die ja nicht so häufig hier reinhören, wir sind ja ein Podcast von 4 Sportarten, von 4 Ligen in den USA. Und wenn man sich jetzt LA als Sportstadt anschaut, dann haben sie es gerade auch in der Pandemie gut gemacht. Die Dodgers haben den Titel gewonnen, die Lakers haben den Titel gewonnen. Es könnte der dritte für die Stadt werden. Fällt dir da eine Stadt ein, die es ähnlich gut gemacht hat in dieser schwierigen Situation?
Boah, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Also, wie gesagt, erstmal zu LA. Du hast es richtig angesprochen, Dodgers, Lakers unterwegs gewesen und jetzt die Rams, die alles auf eine Karte setzen und wirklich nur noch in der Gegenwart produktiv und erfolgreich sein wollen. Wer hat es in dieser Phase, wer hat denn sonst noch was geholt? LA dort, letztes Jahr die Bucks. Da hat aber in Milwaukee nicht, dass ich wüsste. Ich gucke nochmal. Ach komm, wollen
Also
wir jetzt nicht
ich hatte mir
ganz.
tatsächlich
Warte
auch eine
mal.
Stadt überlegt und da
Ja.
warst du mit den Bugs gar nicht verkehrt.
Ja, die Bugs haben es geholt, aber wer hat denn da noch sonst was geholt? Bin ich gerade blöd?
Die Lightning wurden Back-to-Back-Champ, also die haben schon die drei
Ja.
Titel.
Ah, okay.
Da habe ich so ein bisschen auch, musste ich auch erstmal überlegen, da habe ich mir so, ja, was, das wäre doch mal so eine nette Frage, um Jan mal wieder so auf den falschen Fuß zu erwischen, aber auch einfach so zum irgendwie Nachdenken im amerikanischen Sport fand ich das
Ja.
ganz witzig.
Tampa Bay.
Aber klar, Tampa Bay hat super gemacht,
Ja.
ansonsten ist es für alle nach wie vor eine verdammt schwierige Situation, wo viele Prozesse und Abläufe gar nicht so laufen können wie geplant, weil eben dann doch eine Maskenpflicht ist. Auch in der NFL-Saison musste ja ein Spiel zum Beispiel verlegt werden oder zwei verlegt werden. Es gab ein geändertes Protokoll. In der NHL hatten wir sogar also eine kurze Weihnachtspause. Also es ist schon immer ein großes Thema und das dann, finde ich, so abzureißen ist für alle Teams, die da erfolgreich Sport betreiben, ziemlich gut. Vielleicht wieder, um auf den Super Bowl zurückzukommen. Die Rams sind das zweite Team der Geschichte nach den Buccaneers letztes Jahr, die den Super Bowl im eigenen Stadion austragen dürfen. Aber inwiefern ist das jetzt der ganz große Vorteil? Klar, die Bucks haben es vorgemacht, die haben da gewonnen. Aber Bjarne, wo siehst du vielleicht den entscheidenden Vorteil, ein Super Bowl-Spiel im heimischen Stadion austragen zu dürfen? Weil die Fan-Tickets, die werden ja gleich aufgeteilt.
Ich wollte gerade sagen, also von den Fantickets her würde ich nicht den entscheidenden Vorteil machen, aber es ist eher, glaube ich, die ganze Stimmung rund um die Stadt, ne? Also du kennst dich aus, du bleibst in Anführungszeichen zu Hause, du reist jetzt nirgendwo hin, du kennst dich in der Arena aus, du spielst dort jede zweite Woche. Ich glaube, diese Mut und du hast diese extra Motivation, wie gesagt, durch dieses ständige Druck oder was heißt Druck in Anführungszeichen, klingt zu negativ, durch dieses Beobachtung dieser Stadt. Du bist in deiner Stadt, willst das zu Hause machen, hast die Chance, dort weiterhin Geschichte zu schreiben. Wie gesagt, die Bucks war letztes Jahr mit dem ersten Super Bowl-Gewinn in der eigenen Arena, aber das jetzt gleich im nächsten Jahr nochmal wieder zu wiederholen, ist, glaube ich, ein riesen Ansporn. Und wie gesagt, ich glaube, diese Geschichte, dass du in deiner Stadt bleiben kannst, wo du dich auskennst, wo du genau weißt, wie es am Ende auch in der Arena, die ganzen Abläufe rund im Stadion. All das könnten kleine Vorteile sein, aber ich glaube, du hast es vorhin schon richtig gesagt. Wer im Super Bowl noch eine extra Motivation braucht, weil es jetzt das eigene Stadion ist oder weil es was auch immer ist, der ist wahrscheinlich sowieso relativ falsch gewickelt in diesem Sport.
Auf jeden Fall. Ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ich glaube, dieses Umfeld, was du auch im Privaten genießen kannst, zwischen diesen ganzen Medienevents, dem Training und vor dem Spiel vor allem, das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil. Was heißt entscheidender Vorteil? Aber auf jeden Fall ein Vorteil, der nicht unwichtig sein könnte, weil es ist ein anderes Spiel. Es ist kein gewöhnlicher Spieltag in den USA. Du hast erstens 2 Wochen Zeit, drüber nachzudenken und dann ist es wirklich gut. Ich meine, die Bengals, die sind jetzt seit Mittwoch in einem Hotel. Abgeschottet von Familie und Freunden, haben nur Football, haben nur ihre Mannschaft. Die Rams wiederum, die sind halt zwischendurch Ehemann, Vater und haben Aufgaben zu erfüllen, die weg vom Football gehen, wo sie sich darauf konzentrieren können, die ablenken. Ich glaube, das ist wirklich ein Vorteil, sowohl für den Kopf als auch einfach vom Wohlfühlerlebnis, dass das was ausmachen könnte. Lass uns aber zu der Mannschaft der AFC kommen, die zumindest diese Conference repräsentieren werden. Die Cincinnati Bengals, eine Mannschaft, Bjarne, wo ich nie und nimmer damit gerechnet hätte, dass die jetzt am Ende der Saison dastehen. Klar, sie haben von Woche 1 irgendwie Argumente gesammelt und irgendwie selber verteilt, indem sie Spiele gewonnen haben. Sie waren zu jedem Zeitpunkt über 500, das ist auch gut. Aber trotzdem ist es Cincinnati, eine Franchise, die seit über 30 Jahren kein Playoff-Spiel gewonnen hat, die somit 30 Jahre in der Tristesse des Mittelfelds bestenfalls rumlief. Klar, es gab ab und zu Playoff-Teilnahmen, aber wenn du sofort rausfliegst, dann juckt es auch keinen mehr. Und diese Mannschaft hat sich irgendwie gefunden. Auch die mit einem aktuell guten Lauf seit der Bye Week sind sie nämlich inklusive der Playoffs 8-3 unterwegs. Und diese Franchise, diese junge, blutjunge Mannschaft, die will jetzt den ersten Super Bowl der Franchise-Geschichte holen. Standen ja schon bereits zweimal in den 80er Jahren da drin, haben aber zweimal gegen die 49ers den Kürzeren gezogen. Ich habe gesagt, diese Mannschaft ist verdammt jung. Sie liegen auch deutlich über dem selbst erwarteten Zeitplan, den man sich gemacht hat in Cincinnati. Klar, man hat vor 2 Jahren Joe Burrow als das Gesicht der Franchise gedraftet. Dieser Plan ist mehr als nur aufgegangen. Sie haben jetzt in der Offseason, kann ich das so zusammenfassen, die haben mich wirklich in ganz wichtigen Punkten immer wieder überrascht, haben mich eines Besseren belehrt, weil ich dachte, okay, Burrow, Kreuzbandriss in der ersten Saison, verdammt, du musst den jetzt mal schützen. Du hast mit Penei Sewell einen der wohl besten Tackle-Talente der letzten Jahre im Draft gehabt zur Verfügung. Den haben sie einfach nicht genommen. Sie haben sich für Ja'Marr Chase und diese Kombination aus der LSU-Vergangenheit entschieden und das ist aufgegangen, wie es keiner erwarten konnte. Es gab viele Fragezeichen über Ja'Marr Chase, hat das letzte College-Jahr ausgesetzt wegen Corona, hatte dann in der Preseason fragwürdige Performances abgeliefert, aber sobald es zählte, war dieser Mann da Und auch T. Higgins, Tyler Boyd darf man nicht vergessen, die einfach überragende Saisons gespielt haben, Joe Mixon. Also alle verdammt jung und so viel Zukunft und so viel Potenzial in dieser Stadt, dass man gar nicht damit rechnen konnte, dass sie wirklich jetzt schon hier stehen. Aber sie haben eben sofort geliefert. Und vielleicht, um diese Philosophien der Mannschaften aufzugreifen, wir haben ja gesagt, die Rams wollten sofortigen Erfolg haben, haben deswegen auf ihre Draftpicks verzichtet. Und die Bengals haben diese traditionelle Masche durchgezogen, mit dem Draft Talent aufbauen und Identität stiften und somit zum Erfolg kommen. 37 Spieler in ihrem Roster wurden selbst von den Bengals gedraftet. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Auch interessant ist, dass 8 der 11 offensiven Starter selbst gedraftet wurden von den Bengals. 8 von 11, verdammt groß. Wenn man das mit den Rams vergleichen würde, die würden da zumindest deutlich verlieren. Auch die Skill-Positions, also Wide Receiver, Tight End, Quarterback, Running Back, alles selbst gedraftete Spieler. Die bekanntesten Namen natürlich darunter, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon, CJ Uzama, wo wir noch nicht wissen, ob der spielen kann, ist immer noch fraglich. Sam Hubbard aber auch selber gedraftet worden, der gegen die Chiefs einen entscheidenden Anteil am Erfolg hatte. Jesse Bates wurde selber gedraftet, der Safety. Und natürlich Kicker Evan McPherson und Joe Burrow sowieso. Also das ist, finde ich, eine sehr interessante und eine coole Variante, dass sie auch zeigen, ey, man kann überraschen, man kann mit dem Draft Erfolg haben. Und ich finde es wirklich interessant zu sehen, welches System sich durchsetzen wird. Weil im Prinzip haben ja beide gezeigt, dass man es schaffen kann. Bjarne, mit welchem System identifizierst du dich denn persönlich selber? Was glaubst du, ist das eine Eintagsfliege bei den Rams, dass es wirklich so aufgeht mit diesem wilden Puzzle an Superstars? Oder sind dann doch die Bengals mit einer Chemie im Vorteil?
Ich sag mal so, ich glaube, im Endeffekt kann man sich deutlich mehr mit den Bengals am Ende identifizieren, wenn es darum geht, wirklich einen Zeitplan zu haben, langfristig sowas aufzubauen. Und du hast es ja eben schon angedeutet, die Jungs sind halt deutlich vor ihrem Zeitplan. Also das ist eigentlich ein Team, was dafür gebaut wurde, in einem, zwei, drei, vier Jahren wirklich erfolgreich zu sein. Und jetzt sind sie es jetzt schon in dieser Saison, diese absolute positive Überraschung, und haben aber noch so viel vor sich. Also könnten wirklich vielleicht am Ende eine richtige Dynastie abbilden in dieser NFL-Geschichte. Und ich glaube, damit kann man sich einfach nur identifizieren, wenn so viel auch selbst gemacht ist. Du hast es eben auch angesprochen, wie viele Spieler selbst gedraftet wurden von der Franchise. Ich glaube, es ist wirklich was richtig Positives und einfach diese Überraschung der Saison. Trotzdem will ich den Rams nichts absprechen, obwohl man, auch darüber haben wir im Laufe dieser NFL-Saison schon längst gesprochen, das wurde darauf abgezielt, dieses Jahr erfolgreich zu sein, dieses Jahr im eigenen Stadion im Super Bowl zu stehen. Das haben sie geschafft. Vielleicht gewinnen sie es am Ende auch. Und da muss man auch da ein Riesenkompliment aussprechen. Aber dass das von ganz langfristiger Natur ist, bezweifeln, glaube ich, nicht nur wir beide, sondern es bezweifeln relativ viele Experten rund um dieses Team, rund um die NFL. Aber darauf ist es auch gar nicht ausgelegt. Und da ist mir doch ein bisschen diese Variante mit, hey, wir überlegen uns genau, was wir da machen wollen. Wir haben die Bengals vorgefunden oder in Cincinnati ein Team, das über Jahre, auch das hast du eben schon angesprochen, sowas von unfassbar unerfolgreich war. Und das wollen wir jetzt mal wirklich langsam umkrempeln. Sind da jetzt aber ganz viele Schritte schon voraus, haben aber einfach durch sehr, sehr gute Arbeit es jetzt in diesen Super Bowl geschafft. Und ähnlich wie du es eben auch schon gesagt hast, mich überrascht mittlerweile bei den Bengals nichts mehr. Ich hätte gedacht, also, dass sie es in die Playoffs schaffen, okay, das war abzusehen, aber ich hätte spätestens in Tennessee gedacht, die sind raus, das war's. Und jedes Mal überleben sie immer wieder weiter. Bei den Chiefs hat, glaube ich, keiner was auf sie gesetzt. Und hoffentlich der was auf sie gesetzt hat, hat auch wirklich Geld mit ins Spiel gebracht, weil der hat dann richtig viel Kohle am Ende gemacht. Und deswegen würde es mich auch einfach nicht mehr überraschen, wenn morgen Nacht die Bengals plötzlich mit der Trophäe in der Hand dastehen.
Oh, zu den Predictions kommen wir noch, Bjarne.
Bleib ja, in den Locker. Ich sag ja nur, was mich nicht überraschen würde, ob das die Prediction ist, das ist nochmal was ganz anderes am Ende, ne? Das ist zwischen dem Wunschgedanken und was auch wirklich passiert, da gibt's bei Bjarne Vogt immer wieder zwei Unterschiede.
Da bin ich gespannt, du sprichst es vollkommen richtig an, also die Rams sicherlich keine langfristige Idee, die da verfolgt wird, geht ja nach diesem Spiel schon eigentlich los. Ein OBJ, dessen Vertrag läuft aus, der aber meinte, hey, ich würde durchaus für diese Franchise, für diese Stadt, in der ich mich echt heimelig fühle, würde ich auf Geld verzichten. Auch ein Von Miller, der an diesem Playoff-Run einen ganz großen Anteil hat, ist der beste Pass-Rusher der Playoffs, wenn man den Noten von der Pro Football Focus Organisation Glauben schenken möchte. Also es ist schon verdammt gut, da würden zwei wegfallen, das sind nicht die einzigen, aber der Fokus liegt natürlich erstmal in dem Hier und Jetzt und somit auch auf dem Sonntag, auf morgen, beziehungsweise für euch heute. Ich muss schon mal sagen, wir nehmen Samstag auf, deswegen kann ich euch auch zu CJ Uzama kein klares Ja oder Nein geben, ob der spielen wird. Nein, ganz sicher bei Tyler Higbee zum Beispiel, dem Rams Tight End, ganz bitter, hat sich dann doch stärker verletzt am vorletzten Sonntag gegen die 49ers im Championship Game. Bitter, dass der raus ist, zumal ja auch generell die Tight End-Position dünn besetzt ist bei den Rams und eigentlich sehr wichtig ist. Also Sean McVay spielt immer dieses klassische Prinzip mit Tight End bei 81% der Snaps. Das ist verdammt hoch, dieser Anteil. Und jetzt muss eben wohl Blenden ran, der ja schon im letzten Spiel übernommen hat, auch einen Touchdown gefangen hat, aber trotzdem ein deutliches Downgrade zu Tyler Higbee ist. Deswegen bin ich gespannt, wie das aufgefangen werden kann. Lass uns zu dem gucken, Bjarne, die ja auch einen wichtigen Teil dieses Erfolgs der Mannschaften haben, und zwar die Coaches. Das ist gerade in diesem Matchup ein ganz besonderes, nicht mal, weil sie unfassbar jung sind, sondern auch, weil sie sich alle kennen. Also angefangen bei den Rams, Head Coach ist Sean McVay, wie gesagt, schon seit 2017 im Amt, ist der zweite Super Bowl für ihn nach 53, beziehungsweise nach der 53. Ausgabe vor 3 Jahren. Und Sean McVay ist erst 36 Jahre jung. Ich gehe einfach mal dieses Line-Up durch mit den Defensive und Offensive Coordinators. Defensive Coordinator ist Raheem Morris, 45 Jahre alt, und Offensive Coordinator ist Mike O'Connell, der wohl angehende Head Coach der Minnesota Vikings, der ist 36 Jahre alt. Da haben wir einen Altersdurchschnitt auf diesen Positionen von 39. Bei den Bengals sieht es nicht unbedingt anders aus. Head Coach Zac Taylor, 38 Jahre. Defensive Coordinator Lou Anarumo, 55 Jahre, also schon der alte Greis in dieser Truppe. Und Offensive Coordinator ist der 37-jährige Brian Callahan. Stabil habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber gut, dass ich ihn noch aus dem Kopf zaubern konnte. Da haben wir einen Altersdurchschnitt von 43.
Flex.
Also das ist schon, ja, ich war gerade kurz, weil ich musste kurz schauen, und scheiße. Und dann dachten wir, ah gut, zum Glück halt den Namen noch parat. Aber das ist ein Altersdurchschnitt von 39 und 43. Das ist ja nicht nur bei den Bengals die Zukunft, die da auf dem Platz steht, sondern auch bei beiden Mannschaften zumindest die Zukunft, die auch an der Seitenlinie steht.
Ja, vollkommen richtig. Und es ist am Endeffekt der Super Bowl, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, mit den beiden jüngsten Head Coaches in der Geschichte, die aufeinandertreffen. Wie gesagt, 36, 38 hast du eben schon gesagt. Das macht es natürlich irgendwie nochmal besonders. Ja, kann interessant, und interessant macht es natürlich auch, dass einfach Zac Taylor und Sean McVay natürlich auch diese gemeinsame Vergangenheit haben, zusammengearbeitet haben. Ich meine, Zac Taylor war halt sein Co-Assistent in Anführungszeichen von Sean McVay, standen zusammen vor 3 Jahren halt in diesem berühmt-berüchtigten Super Bowl, wo es dann mit Jared Goff irgendwie überhaupt nicht alles funktioniert hat, und dass sie jetzt gegeneinander stehen, irgendwo kein Zufall, denn beide leisten einfach eine richtig gute Arbeit, nicht nur in dieser Saison, sondern das, was Taylor da jetzt wirklich mit den Bengals gemacht hat, auch das haben wir jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, ist in den letzten Jahren von einem Team, was wirklich gefühlt paar Siege in der Saison maximal hatte, jetzt zu diesem Super Bowl-Contender ein richtig gutes Ding. Und Sean McVay, ich glaube, über seine Klasse und über seinen, er ist so ein bisschen, vielleicht für alle, die jetzt die ganze Zeit denken, ich habe ja gar kein Bild vor Augen, ist so ein bisschen für mich der Julian Nagelsmann des Footballs, ne? So sehr, sehr jung schon ins Amt gekommen, unfassbares Talent, auch wenn man, auch darüber sprechen wir vielleicht noch immer mal wieder, auch mal über seine Entscheidung während des Spiels diskutieren kann, auch das war ja gegen die 49ers ein Thema, hat er da manchmal nicht eigentlich so ein bisschen falsch entschieden im Game drin, aber an sich ein wahnsinnig guter Coach, und ja, auch diese gemeinsame Vergangenheit, wer coacht sich vielleicht morgen so ein bisschen aus, für mich eine richtig interessante Nebengeschichte.
Ja, sprichst du schon perfekt an, Bjarne. Das ist auch eine Frage, die ich mir für diesen Punkt notiert hatte, bevor wir dazu kommen, nochmal um diese gemeinsame Zusammenarbeit aufzudröseln. Also dieser aktuellste Punkt, der letzte Punkt war eben die Zusammenarbeit bei den Rams von 2017 bis dann Anfang 2019, als Taylor bei den Bengals vorgestellt wurde. Also die kamen zusammen nach L.A. und Zac Taylor war erstmal der Assistant Wide Receivers Coach, also durchaus eher unten orientiert im Coaching Tree. Aber 2018 gab es dann schon sofort die Beförderung zum Quarterback Coach, und da hat er eine verdammt gute Arbeit mit Jared Goff geleistet, wo ja viele sagen, Jared Goff wäre der nicht gewesen, hätten sie einen Super Bowl gewonnen, wo sie jetzt auch sagen, Matthew Stafford, klar, ein ganz großes Upgrade über Jared Goff. Da will ich mit dir drüber sprechen, Bjarne. Vor 3 Jahren, 3 Punkte im Super Bowl, so wenig wie noch nie. Lag, also natürlich will nicht über diesen Super Bowl sprechen, aber ja. Ist Matthew Stafford das ganz große Upgrade gegen Jared Goff, der in dieser Saison die Rams zu einer der besten Offensiven der gesamten Liga gemacht hat?
Ich glaube, die Antwort ist ja. Die Antwort kann, glaube ich, gar nicht ja sein. Ohne jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise Jared Goff damit viel zu nahe treten zu wollen. Hast du ja am Anfang auch schon mal ein bisschen angedeutet, der Super Bowl war einfach ein bisschen anders als das, was wir gefühlt sonst immer wieder dort zu sehen bekommen. Hatte mit Offensive relativ wenig zu tun. Aber Stafford ist, und das haben wir auch dieses Jahr schon besprochen, ein unfassbares Upgrade. Nicht nur er natürlich, da es hat viele Beine, diese ganze Offensive, auf die es am Ende aufgebaut ist. Aber er ist so gut da drin, wirklich richtig gefährliche Plays am Ende zu machen. Lange Würfe, richtig gute Würfe, vor allem die Kombination mit Kupp zusammen, funktioniert wie nichts anderes. Natürlich ist Stafford aber auch ein Risikospieler. Ne, auch das wird mir immer mal wieder bei ihm dann zu häufig vergessen, wenn alle jetzt sagen, ja, Matthew Stafford, der ist so viel besser als Goff und hat das alles allein gemacht. Ich sag mal so, wenn das Ding, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es am Endeffekt war, von den 49ers 10 Minuten vor Schluss, ich glaube Tart, ne, der den Ball nicht fängt.
Mhm. Jaquaski Tart.
Ja, genau, wenn er das Ding fängt, nachdem Stafford mal wieder irgendwie einen richtig wilden Wurf rausgehauen hat, dann reden wir wahrscheinlich heute Abend überhaupt gar nicht über die Rams, sondern über die 49ers, die im Super Bowl stehen. Und dafür ist Stafford natürlich auch bekannt, am Ende zu sagen, jo, ich hau dann auch immer mal wieder ein paar Fehlwürfe raus und mache am Ende schade meinem Team mehr, als ich es helfe. Aber trotzdem, allem zusammen muss man sagen, spielt er eine gute Saison für mich und ist einer der großen Faktoren oder Unterschiedsfaktoren vor 3 Jahren. Und deshalb muss man die Frage mit Ja beantworten. Mit ihm vielleicht, vor 3 Jahren hätte es auch schon anders ausgesehen, aber besonders wegen ihm sieht es jetzt heutzutage anders aus.
Gehe ich mit. Ich sage auch, Matthew Stafford ist besser als Jared Goff. Man darf nicht vergessen, also Jared Goff, wie gesagt, hat eine super Saison gespielt, war einer der Top 5 Quarterbacks in diesem Jahr, wenn man nach den Zahlen geht, logischerweise. Und auch viele Zahlen sind sehr, fast schon identisch mit denen von Matthew Stafford, wo ich jetzt, als ich das gesehen hatte, total überrascht war. Ich dachte, verdammt, wie kann das sein? Da steckt aber ein Geheimnis hinter. Und zwar ist das die, sag mal, die Verantwortung, die Jared Goff im Vergleich zu Matthew Stafford tragen musste. Jared Goff wurde in einem System, das perfekt ausgeklügelt war, von Sean McVay eingesetzt. Das wurde dann aber im Super Bowl komplett auseinandergenommen von Brian Flores und Bill Belichick damals. Deswegen haben sie da nur 3 Punkte erzielen können. Sie haben halt eben dieses super feingestellte Instrument Offensive gehabt, was geklappt hat, wenn die Gegner es nicht geahnt haben. Im Super Bowl hat es dann nicht geklappt. Jared Goff hatte auch das Glück, dass er einen starken Running Back an seiner Seite hatte mit Todd Gurley, der in diesem Jahr Offensive Player of the Year wurde. Die Laufattacke der Rams ist in diesem Jahr eine andere. Und in dem Sinne hat Matthew Stafford auch deutlich mehr Pässe geworfen und hatte mehr Verantwortung zu tragen, diese Offensive mit Cooper Kupp und wie sie alle in seinen Receiving Corps heißen, zu tragen. Und deswegen würde ich auch sagen, Matthew Stafford ist der bessere Quarterback. Jared Goff, das hat man ja im Super Bowl und auch in den Jahren danach gesehen, wenn dieses Schema der Offensive der Rams entlarvt wurde, dann war das keine gute Offensive mehr, sondern wenn dann, oder bestenfalls Mittelmaß. Vielleicht, um nochmal zu den Coaches zu kommen, Zach Taylor hat ja, das war natürlich auch ein Thema im Vorfeld dieses Spiels, Zach Taylor hat aber ganz klar gesagt, ich habe diese Niederlage von vor 3 Jahren immer noch nicht verdaut, also er möchte es selber jetzt gut machen. Die Frage ist nur, für wen gibt es das bessere Ende, wer kann es endlich verdauen, Taylor oder McVay? Und er hat auch gesagt, für Sean gearbeitet zu haben, das waren die besten 2 Jahre meines Lebens, also sehr, sehr viel Respekt und Liebe zwischen den beiden. Bjarne, du hast es gerade schon angedeutet, es ist interessant zu sehen, wer wohl der bessere Coach ist. McVay hat sich schon als Head Coach bewiesen, Super Bowl-Teilnahme, Coach of the Year geworden und jetzt wieder im Super Bowl, aber trotzdem immer mal wieder mit fragwürdigen Entscheidungen. Also wie gegen die 49ers, 10 Minuten vor Schluss, keine Timeout mehr zu haben, wo du hinten liegst, ist glücklich, wie es dann ausgeht. Und Taylor hat aber gezeigt, dass er eben jemanden wie Andy Reid komplett auscoachen kann. Bei wem siehst du in den engen Situationen kurz vor Schluss den Vorteil, wenn wir zum Beispiel punktgleich in die letzten 2 Minuten gehen?
Boah, gute Frage oder beziehungsweise sehr, sehr schwierige Frage. Normalerweise halt würde ich jetzt McVay sagen, weil er halt vielleicht schon ein bisschen länger diese Erfahrung als Head Coach jetzt wirklich hat. Aber ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie du. Er hat mich in den letzten jetzt nicht nur gegen die 49ers, auch schon davor mit 1-2 Entscheidungen ein bisschen rätselhaft zurückgelassen. Und da fand ich, dass Zach Taylor besonders beim Duell gegen die Chiefs eine unfassbare Leistungssteigerung im Spiel gezeigt hat. Also wie er darauf reagiert hat, auch das hast du eben schon angedeutet, gegen die Chiefs am Ende die Defense umzustellen, am Ende wirklich einen Patrick Mahomes sowas von ratlos zurückgelassen hat, der gar keine Anspielstation mehr hatte und überhaupt nicht mehr wusste, was abgeht. Und da wirklich besonders zum Schluss sehr gute Entscheidungen getroffen hat, ist vielleicht das Momentum, zumindest wenn man sich das letzte Spiel betrachtet, so ein bisschen auf Taylors Seite. Auf der anderen Seite hat einen Sean McVay auch die letzten Sekunden gegen die Bucks nochmal genutzt, um irgendwie einen guten Spielzug aus dem Köcher zu zaubern, nachdem da irgendwie das Riesen-Comeback von Brady direkt auf sie draufgeknallt ist. Es wird interessant sein, vielleicht ein leichter Vorteil für McVay halt aufgrund der Erfahrung, aber ich glaube, wir haben es da mit 2 insgesamt sehr guten Coaches zu tun, wo ich gar nicht wüsste, ob jetzt unbedingt einer von beiden so der ganz große X-Faktor gegenüber dem anderen in den letzten 2-3 entscheidenden Minuten wäre.
Mir fiel die Wahl auch verdammt schwer. Ich habe mich jetzt für Zach Taylor tatsächlich entschieden, weil er es nicht nur gegen Andy Reid im Championship-Spiel gemacht hat, sondern eben auch schon in der Regular Season. Also er hat es bestätigt, wie gut er ist. Klar, das zeigt die gesamte Saison. McVay sicherlich auch ein ganz guter Coach. Also wir wollen jetzt kein schlecht reden. Das ist verdammt hohes Niveau, was da heute Nacht dann am Sonntag auflaufen wird. Aber ich glaube, in diesen ganz engen Situationen ist vielleicht Taylor auch aufgrund der Gesamtsituation der Bengals, ey, keiner hat mit uns gerechnet, was haben wir denn zu verlieren? Wir gehen hier voll rein. Ich glaube, dass das ein mentaler Vorteil sein könnte in der Entscheidungsfindung, dass sie etwas weniger ängstlich dann doch an eine ganz entscheidende Situation herangehen könnten. Ob es dann so ist, dafür brauchen wir auch erstmal diese Ausgangslage kurz vor Schluss. Ausgangslage ist für das nächste Thema ein recht guter Punkt, denn wir gehen auf das Schlüsselduell dieser Partie ein und da haben die Bengals, wenn man so will, eigentlich ein ganz klares Minus für die Hoffnungen auf den Super Bowl-Titel. Und zwar wollen wir über dieses Duell Defensive Line der Rams und Offensive Line der Bengals sprechen. Also um das Thema zu erkennen, da muss man kein Experte sein, sondern nur die Playoffs geschaut haben. Die Bengals O-Line hat ganz große Probleme. Die Rams D-Line, die trotzt nur so vor Stars und Sacks. Also ich gehe mal die Personalien durch. Die Bengals Offensive Line, da ist der Left Tackle Jonah Williams die Schwachstelle schlechthin. Die Blindside von Joe Burrow. Left Guard Quinton Spain. Center Trey Hopkins, Right Guard Hakeem Adeniji, Right Tackle, warte, ich muss kurz mein Skript etwas rüberziehen, das ist Hakeem, nee, warte, ah, bin ich schon, Right Guard, und dann Right Tackle haben wir Isaiah Prince, das ist das Lineup der Bengals in diesem Segment und die Rams antworten halt mit einer Defensive Line, mit Defensive End Ashawn Robinson, Nose Tackle Sebastian Joseph Day, der wieder fit geworden ist für dieses Spiel, Defensive Tackle Aaron Donald, Outside Linebacker Leonard Floyd und Vaughn Miller, also das ist schon ziemlich heftig, was da die Bengals irgendwie bewerkstelligen müssen. Da glaubt man ja auf den ersten Blick, das ist ganz heftig. Die Rams haben mit diesen Leuten zusammen 37,5 Sacks in der Regular Season gesammelt. Die Bengals O-Line wiederum hat in der Regular Season 51 Sacks zugelassen. Joe Burrow, der meistgesackte Quarterback der Liga. Das macht wenig Mut. Trotzdem haben sie es ja irgendwie geschafft, die Spiele zu gewinnen. Gegen die Titans 9 Sacks kassiert und trotzdem gewonnen. Wenn wir uns die Playoffs nochmal anschauen, ich habe es angesprochen, 9 Sacks gegen die Titans. Die anderen Spiele waren gut. Gegen die Raiders 2 und gegen die Chiefs nur 1 Sack zugelassen. Dementsprechend 12 Sacks unterm Strich in diesen 3 Playoff-Partien. Und die Rams D-Line zum Beispiel in der Regular Season mit 50 Sacks. Das war der drittbeste Wert der Liga. Und ganz entscheidend wird da die Personalie Aaron Donald sein, der ja auch den Stempel draufgedrückt hat, hinten raus auf das NFC Championship-Spiel mit seinem Pressure gegen Jimmy G, kann man ja sagen, und wo er dann sagt, hey, gib mir diesen verdammten Ring, ich habe den jetzt endlich mal verdient. Er hat alles gewonnen, was du als individueller Footballspieler erreichen kannst. Es fehlt eben dieser ultimative Teamerfolg. Zudem haben wir Von Miller, ich habe kurz schon vorher gesagt, der beste Pass-Rusher dieser Playoffs, wenn man so will. Der hat auch schon gezeigt, dass er auf der ganz großen Bühne der entscheidende Faktor sein kann. Super Bowl 50 MVP geworden. Wo wir schon beim vergangenen Super Bowl sind, aus der Vergangenheit, da müssen wir auch auf letztes Jahr schauen, Bjarne, wo dieses Duell Defensive Line gegen Offensive Line spielentscheidend war. Die Chiefs haben es überhaupt nicht hinbekommen, weil eben die Top-Spieler ausgefallen sind auf diesen Positionen. Die Bucks hatten Riesenspaß und haben sich zu einem 31-9-Spiel gesackt.
Ja, es kann auf jeden Fall das entscheidende Mismatch an der Line of Scrimmage, beziehungsweise dieses Mismatch kann das Entscheidende im Spiel sein. Deswegen da auch der Riesenfokus natürlich drauf. Du hast eben, glaube ich, das alles Wichtige eigentlich schon genannt. Wenn du Aaron Donald und Von Miller irgendwie gegen dich hast, und selber, ja, gefühlt nicht mit der allerbesten Truppe auftrittst, dann ist dort einfach der besondere Fokus drauf. Und für mich deswegen eigentlich die entscheidende Frage, was überlegen sich die Bengals, um Spielzüge wirklich früh genug anzulegen, damit ein Joe Burrow nicht am Ende 9 bis 15 Mal auf dem Boden liegt am Ende im ganzen Spiel und wir uns die ganze Zeit nur denken, ach meine Güte, lass es doch irgendwie alles mal zu Ende sein. Also, dass du in Aaron Donald das ganze Spiel darüber aufhältst, nicht mal einmal irgendwie zu Joe Burrow durchzukommen, halte ich für fast schon unwahrscheinlich, für unmöglich. Und deswegen für mich mehr eher die Frage gar nicht, oh, wie können die schweren Jungs gegen ihn durchhalten, sondern wie schnell schaffen sie es, durch zum Beispiel Jamar Chase irgendwie ein Play aufzuzeigen, damit einfach Burrow schnell den Ball los wird und dass er das kann und dass er dann auch schnell dieses Play sieht, dieses Fenster und da auch den Ball perfekt reinwerfen kann, besonders auf seinen Blutsbruder Jamar Chase. Ich glaube, da sind wir beide auch jetzt relativ überzeugt worden in den letzten Wochen und das ist für mich eigentlich die interessante Frage, weil wenn das nicht klappen sollte, dann wird über früh oder lang auf jeden Fall dieses Mismatch wahrscheinlich das Entscheidende sein.
Ich möchte nur mal vorweg sagen, Bjarne und ich haben uns heute nicht abgesprochen, was im Detail drankommt und trotzdem wirft er mir jetzt schon zum dritten, vierten Mal perfekt den Ball zurück. Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Wie kann man das verhindern, dass Joe Burrow da wirklich wie Patrick Mahomes letztes Jahr einen Rekord aufstellt an gelaufenen Yards hinter der Line of Scrimmage, um überhaupt nicht gesackt zu werden? Und da hat man vor zwei Wochen im Championship Game die Antwort schon fast finden können. Da haben sie ja nur einen Sack gegen die Chiefs zugelassen. Und da haben sie Folgendes getan. Sie haben nicht nur auf ihre Offensive Line gesetzt, was das Blocking angeht, sondern viel mehr Hilfe dazu geholt. Running Back Joe Mixon hat eine verantwortliche Rolle getragen. Tight End Uzama, wissen wir noch nicht, ob der dabei ist. Der ist aber auch da früh rausgegangen, deswegen Drew Sample hat da auch einiges übernommen. Das lief alles ganz gut, mit natürlich einem kurzen Passspiel, einem schnellen Passspiel gepaart. Aber wie du sagst, dass Chase die Leute mal richtig schön auswackeln kann und Speed aufnehmen kann, hat er oft genug bewiesen, zudem T. Higgins eine super Waffe gemeinsam mit Tyler Boyd. Also die Möglichkeiten haben die Bengals, die müssen sie aber auch umsetzen können. Zu den Ways to Win kommen wir gleich noch. Und andere Duelle haben wir aber auch noch in diesem Spiel, Jane. Nicht natürlich nur
wenn ich da noch ganz kurz reinhaken darf. Ich glaube, gerne. Das, was du eben kurz nur angesprochen hast, T. Higgins könnte, zumindest aus meiner Sicht, wie gesagt, ich hatte jetzt mit der Schlüsselspieler am Ende werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt direkt schon vorgreife für deine Ways-to-Win-Geschichte, dann entschuldige bitte. Aber für mich habe ich zumindest auf das, was ich so ein bisschen in den letzten Wochen gesehen habe, unter anderem auch die entscheidende Schlussphase gegen die Chiefs, für mich Higgins für so schnelle In-Breaking-Routes immer perfekt gewesen, hat einen riesen Radius, ich meine, der Mann hat einen ziemlich guten Körper dafür, einen Ball dann auch mal abzuschirmen, nochmal 2-3 Yards irgendwie zu gehen und da natürlich auf Chase ein besonderer Fokus drauf sein wird. Für mich glaube ich, Higgins als einer Art Schlüsselspieler, um am Ende wirklich so richtig schnelle Plays machen zu können, wenn Chase irgendwie einfach zu sein sollte.
Nimmst mir gar nichts vorweg, gut, dass du es sagst. Also für alle empfehle ich einfach nur das Highlight-Clip auf YouTube vom Championship-Game, wie Higgins sich wirklich da mit unfassbar starken Armen die Dinger ranreißt in engsten Coverages. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut gewesen, sicherlich. Chase wird zu sein, da wird es das Duell, da kommen wir hier zu. Chase wird gegen Ramsey wahrscheinlich aufgestellt werden. Also da gab es so viel Trash-Talk im Vorhinein, als wäre da heute oder ja, Sonntagnacht dann eigentlich ein Boxkampf im SoFi Stadium. Deswegen, das ist ein verdammt heißes Duell. Natürlich wollen wir auch darauf schauen, was macht die Bengals Secondary gegen Cooper Kupp, dem Offensive Player of the Year, jetzt offiziell. Und natürlich auch, wie können sie es schaffen, wenn sie Kupp kontrollieren können, dass sie auch noch gleichzeitig Van Jefferson, der tief richtig gefährlich ist, und OBJ auch noch dicht haben, weil ansonsten gibt es diese stabile 5 bis 6 Yard Play jedes Mal und dann marschiert LA einfach runter und kauft die Zeit. Das soll natürlich nicht passieren, deswegen glaube ich, die Bengals müssen an dieser Stelle, wie gegen die Chiefs, verdammt geduldig bleiben. Sie haben es geschafft, klar, der Start war schwierig, aber in der zweiten Halbzeit haben sie keine Big Plays zugelassen. Sie hatten ein stabiles Coverage, ab und zu Druck aufbauen können und das muss passieren. Und was auch passieren muss, da sind wir schon beim nächsten Punkt, Bjarne, die Ways to Win. Da habe ich mich mal beschäftigt mit, was unbedingt passieren muss, damit die Bengals und die Rams dann doch mit diesem ersehnten Sieg, mit der Vince Lombardi Trophy, dieses Spiel beenden können. Ich fange diesmal mit den Bengals an. Und für mich ganz wichtig, klar, wir haben das Duell besprochen mit der Offensive Line gegen die Defensive Line. In No-Brainer, Burrow braucht Zeit, das ist ja ganz logisch im Football. Also wenn sie da ohne Blocking durchlaufen, dann musst du ja gar nicht erst antreten. Ansonsten ist das ja nur gemeingefährlich für die Gesundheit eines Sportlers. Aber wenn du dieses Duell nicht unbedingt gewinnst, aber es irgendwie schaffst, so halbwegs ausgeglichen zu halten, also wenn du unter 5-6 oder maximal 5-6 bleibst, dann glaube ich, dann ist es das, was die Bengals anvisieren oder was sie anvisieren sollten. Wenn du das schaffst, dann wäre das ein verdammt guter Wert für diese Offensive Line. Zudem, der zweite Punkt ist für mich, dass sie selbst mit einem Rückstand, also selbst ein Rückstand zur Pause wäre für die gut. Ich komme da gleich noch zu bei den Rams, aber die Rams sind ein gutes Starter-Team, was meistens die ersten Punkte raushaut und dann hinten raus etwas nachlässt. Die Bengals wiederum genau umgekehrt, die brauchen ein bisschen reinzukommen. Zach Taylor sagt ja auch, wir sind eine Mannschaft, die für die zweite Halbzeit gebraucht ist oder sich so identifiziert, dass sie für die zweite Halbzeit die Big Plays anvisiert. Und wenn sie es schaffen, mit einem Score Rückstand in die Pause zu gehen, maximal, dann haben sie sehr gute Karten auf den Titel. Das muss passieren, weil eben dann diese Mentalität von den vergangenen Wochen aufkommt, wie zum Beispiel gegen die Chiefs, wo sie mit 21 zu 10 hinten lagen zur Pause. Und der dritte Punkt ist für mich, dass sie den Lauf etablieren müssen. Auch das gehört meistens zum Football-Verständnis der ersten Klasse. Aber in diesem Sinne wichtig, weil du dann der O-Line auch in der Pass-Protection zumindest mal eine Pause geben kannst und Burrow auch eine Pause geben kannst, weil der wird genug Arbeit haben an diesem Abend. Das wird ganz klar sein. Und wenn du dann, wie auch eigentlich gegen die Chiefs, das Spiel auch auf den Rücken von einem Joe Mixon packen kannst. Der hat in der ersten Halbzeit viele gute Plays gehabt, die Bengals Offensive so überhaupt mal nach vorne getragen, wo noch nicht viel mit dem Pass klappte. Und auch beim letzten Overtime-Drive haben sie Joe Mixon vollkommen vertraut, der dann die letzten 20, 25 Yards für sie erlaufen hat. Deswegen glaube ich, dass es das ist, diese drei Punkte, die für die Bengals entscheidend sein werden. Bjarne, du hast Higgins schon als deinen Faktor genannt. Wie stehst du zu diesen Wegen, um zu gewinnen?
Ich sehe es relativ ähnlich wie du. Wie gesagt, Higgins auf der einen Seite. Ich glaube, das mit dem Burrow-Zeit haben wir jetzt relativ gut durchgekaut. Das ist einfach am Endeffekt der große, zumindest in der Offense, der große Unterschied, ihm einfach diese Zeit zu geben. Und dann kann er damit auch etwas anfangen. Joe Mixon finde ich einen sehr guten Punkt von dir. Unter anderem durch seine richtig gute Performance gegen die Chiefs, aber allgemein in dieser Saison wirklich viele gute Yards erlaufen. Da immer wieder für so eine kleine, ja, einfach für neues First Down gesorgt. Und genau das ist wichtig am Ende. Weil du hast ja, auch das darf man nicht verkennen, sorg immer wieder für neue First Downs, komm in die Nähe und das ist ja das Gute, deswegen habe ich mir das noch aufgeschrieben, du brauchst ja für die Bengals gar nicht mehr nur in Anführungszeichen immer Touchdowns, denn du hast mit Evan McPherson halt einfach wahrscheinlich den mitbesten Kicker in diesem Jahr in deinen eigenen Reihen, der sowas von ice cold unterwegs ist und die Dinger von 30, 40, 50, 60 Yards gefühlt reinschraubt. Das heißt, wenn du am Ende, wenn es wieder knapp werden sollte und da nochmal ein paar neue Yards durch einen Mixon, durch einen Higgins, durch einen Jamar Chase erläufst und Evan McPherson in der Hinterhand hast, das auf jeden Fall für mich noch eine gute Geschichte. Das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen wollte, ist, was du auch kurz angerissen hast, die Geschichte mit Cooper Kupp zu verteidigen, ist, glaube ich, für mich am Ende mit ein Way to Win. Und das kannst du meiner Meinung nach nur machen, indem du ihn so viel wie möglich versuchst zu doppeln. Also ein Jesse Bates ist ein sehr guter Safety, aber wenn du ihn die ganze Zeit am Ende des Abends irgendwie allein gegen Cooper Kupp verteidigen lässt, dann wird auch er irgendwann schlecht aussehen. Und da so geduldig zu sein, wie du es am Ende gegen die Chiefs gemacht hast, dich zurückzuziehen, wirklich alle Passstationen zuzustellen. Von mir aus kann Stafford auch ein paar Minuten Zeit haben, das ist egal. Aber wenn du alle Passstationen zustellst, dann wird auch Matthew Stafford irgendwann ziemlich verzweifeln. Und wenn ihm das gelingen sollte, dann ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete in der Bengals Defense erfolgt.
Ja, ich glaube auch, Jesse Bates durchaus ein ganz wichtiger Faktor, weil eben Stafford dann ja auch ganz gerne, wie wir schon gesagt haben, was riskiert, den Tiefen nimmt. Dann sind die Safeties gefordert und mit Jesse Bates hat man da einen, der auch, als es entscheidend war, gegen die Chiefs gezeigt hat, wie geil der eigentlich verteidigen kann, als er das Ding da in die Arme von Mike Hilton, müsste es gewesen sein, boxt. Und so holen die Bengals dann doch diesen Sieg. Das wird entscheidend sein, sicherlich. Lass uns auf die Rams schauen. Auch da meistens dann doch offensichtliche Dinger, aber gerade auch individuell auf diese Mannschaft zugeschneidert. Keine Turnover. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei den Rams wahrscheinlich noch mehr als bei jedem anderen Team in dieser Saison. Also Matthew Stafford, klar, der ist geil. Der haut immer gerne ein Big Play raus, aber eben auch das negative Play. Also wenn er zu viel will, hat 14 Interceptions in der Regular Season geworfen. Beziehungsweise 17, genauso viele wie Trevor Lawrence, Liga-Höchstwert in dieser Statistik, auch in den Playoffs immer mal wieder gewackelt. Witzigerweise sind die Rams, wenn Matthew Stafford zumindest ein Passer-Rating von über 100 hat, was dafür spricht, dass er wahrscheinlich keine Interception geworfen hat oder sehr viele Touchdowns dann, sind sie 11-0. Heißt, du brauchst dieses richtig gute, stabile, fehlerfreie Spiel von Matthew Stafford, um natürlich auch deine Defensive mit ins Spiel zu bringen, weil wenn du schon den Ball in einer guten Position weggibst, dann gut, machen die Bengals mal 10, 20 Yards und dann haben sie eben Evan McPherson, der dir die drei Punkte da reinboxt oder durchs Tor schießt, dann kommt diese Defensive mit der Dominanz wahrscheinlich nicht so zur Geltung, als wenn sie zum Beispiel noch 75 Yards zu gehen hätten, die Bengals. Und das ist dann wichtig, weil sonst holen dann die Bengals doch peu à peu ihre Punkte und dann wird es eng für die Rams. Zudem auch Cam Akers, gerade negativ aufgefallen gegen die Buccaneers mit 2 Fumbles. Das darf auch nicht passieren. Also generell die Leute, die den Ball haben, auf keinen Fall weggeben, den Bengals keinen Raum schenken und somit die Verantwortung, wenn du punten musst, der Defensive überlassen. Das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt, da sind wir schon bei der Defensive, sind für mich Coverage-Sacks erzielen. Was ich damit meine, ist eben nicht mit dieser starken Defensive Line dominieren, weil das ist klar, das haben wir besprochen, das ist wichtig genug, aber auch, wenn sie mal nicht durchkommen, etwas Zeit gewinnen mit guter Deckungsarbeit dahinter, diesen Chase, diesen Boyd, diesen Higgins irgendwie abdecken und Joe Burrow auch ein bisschen verzweifeln vielleicht, dass dann eben nicht diese Notoptionen offen sind und wenn gleichzeitig noch der Druck durchkommt, dann wird es ein sehr, sehr langer Tag für diese Cincinnati Bengals Offensive, wie man die auch frusten könnte. Deswegen glaube ich, wenn du diese Paarung hast, dass auch tatsächlich die Coverage den Sack erzielt, in dem Sinne, dann wird es sehr, sehr gut oder da sind die Aussichten auf Erfolg sehr gut für die Los Angeles Rams. Der dritte Punkt ist, den habe ich gerade bei den Bengals angerissen, dass sie gut starten müssen. Sie sind ein Team, was immer gut reinkommt. Ich weiß nicht genau, wie es gegen die Bucks war, aber sie haben zumindest ja immer nach dem ersten Viertel geführt. Ob sie überall den ersten Score gemacht haben, das weiß ich nicht. Zumindest haben sie es im SoFi Stadium gemacht, also gegen die Cardinals. Klar lagen sie 21-28-0 vorne, bis die mal aufs Scoreboard kam. Gegen die 49ers das 7-0 gemacht. Aber danach sind sie immer ein bisschen abgefallen.
Gegen die Bucks waren sie auch vorne, nur ganz kurz. Ja.
Haben sie auch gegen den ersten Score
gemacht? Haben sie auch geführt, ja.
Ja, okay. Ja, also nach dem ersten Viertel waren sie ja safe vorne, bis sie dann 27-3 vorne lagen. Aber da hat man schon gesehen, wenn so eine gute Offensive wie die der Bucks, die in einem ähnlichen Niveau unterwegs ist wie die der Bengals, ist natürlich auch tagesformabhängig, aber da ist keine Führung groß genug, deswegen musst du gut starten. Du darfst diese Phase, die für dich eigentlich immer eine Bank war in den Spielen, die musst du nutzen und vor allem darfst du in der zweiten Halbzeit die Nerven nicht verlieren. Also den Ball behalten, da sind wir wieder dabei. Stabil die Zeit bewegen, dich auf die Läufe verlassen können und da diese großen Vorsprung, den es vielleicht geben könnte, nicht weggeben, weil die Bengals, das sind ja eben dann doch diese Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit gut kommt. Also da kommt eine ganz, ganz wichtige Phase, ist glaube ich das dritte Viertel. Wenn die Bengals da richtig starten können, dann werden sie es gewinnen. Wenn die Rams es da zusammenhalten können und weiß nicht, zumindest mit einem Field Goal Führung ins letzte Viertel gehen, dann ist es glaube ich die Situation, die sich die Rams erhofft haben und die Rams auch anvisieren werden. Das sind die drei Punkte für mich, die für die Rams spielentscheidend sein werden. Diane, hast du dir noch was anderes überlegt?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich gehe insgesamt mit. Vielleicht kann man allgemein nur einfach sagen, einfach auch die Erfahrung ausnutzen. Ne? Also die Erfahrung, und Aaron Donald unter anderem spielt jetzt auch seinen mittlerweile, ich weiß gar nicht, zweiten Super Bowl. Von Miller war schon dabei, hat das Ding sogar so geholt, wurde MVP. Das ist auf der anderen Seite halt einfach nicht gegeben. Auch das schon mehrmals thematisiert. Dafür sind die Jungs einfach zu jung und gerade frisch in der Liga. Und Super Bowl ist einfach kein normales Footballspiel. Auch das haben wir heute schon gesagt. Das ist so viel, was an nationalem, internationalen Mediengeschehen drumherum ist, an Beobachtungen drumherum ist. Und das haben wir in so vielen Spielen am Ende schon gesehen, wo dann Leute, die in der ganzen Saison keinerlei Fehler gemacht haben, dort plötzlich hypernervös wurden. Und diese Erfahrung, die kann man natürlich irgendwie von Seiten der Rams einfach besser einbringen. Ansonsten glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte hast du genannt in der Offense. Sobald du es schaffst, so wenig wie möglich Turnover zu provozieren oder zu produzieren eher, dann ist bei den Rams in der Offensive so unglaublich viel Potenzial, dass ich glaube, die Punkte auf jeden Fall aufs Scoreboard am Ende kommen werden, durch einen Cup, durch einen OBJ. Und in der Defense wird es viel darauf ankommen, ob Jalen Ramsey dem Trash-Talk, den du ja vorhin schon mal angedeutet hast, auch wirklich Taten folgen lassen kann und einen Jamar Chase so gut verteidigt am Ende, dass dieser oder diese unfassbare Connection zwischen ihm und Burrow einfach nicht zum Tragen kommt. Und wenn das beides funktionieren sollte, dann wird sehr wahrscheinlich der doch schon leicht favorisierte, die leicht favorisierten LA Rams am Ende als Sieger dastehen. Aber so wie ich dich kenne, willst du ja wahrscheinlich jetzt noch gleich zu den Predictions kommen und dann werden wir ja sowieso schon hören, wer das Ding am Ende holt.
Er hat es einmal mehr geschafft. Die perfekte Überleitung von Bjarne Vogt an diesem Samstagnachmittag. Er ist heute in Topform, also dieses Wochenende. Es macht was mit den Menschen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben ja vollkommen richtig gesagt, die Predictions sind an der Reihe. Wir haben euch jetzt alles zu diesem Spiel, was taktisch wichtig ist, welche Personen wichtig sind, mitgegeben. Hoffentlich sieht man es auch dann im Spiel wirklich. Würden uns aber natürlich auch freuen, wenn wir eines Besseren belehrt werden, um halt weitere Schlüsse aus diesen Teams ziehen zu können. Aber Predictions haben wir letztes Jahr gemacht, machen wir dieses Jahr auch. Und ich gehe einfach mal vorweg, Bjarne, ich sehe auch die Rams leicht favorisiert. Ich sage, die gewinnen das Ding 27-24. Also
leck mich doch. Ja, let me da. Okay, komm, mach zu Ende.
Der Blick in meine weiße Glas oder meine gläserne Kugel sagt, Bjarne Vogt hat da auch ein 27-24 für die Rams stehen. Aber dazu gleich mehr. Also für mich ist es tatsächlich ein Super Bowl, der ist so offen wie lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ich noch halten soll. Also diese Rams, nachdem sie gut gestartet sind in die Saison, hatten sie diesen Mid-Season-Slump, wo man dachte, verdammt, jetzt fallen die voll auseinander. Die haben dann die richtigen Änderungen getroffen, auch personell. OBJ und Von Miller kamen dazu. Und jetzt reiten sie diese Erfolgswelle. Und dieses Team, es ist so gut, dass du glaubst, in den ganz entscheidenden, kritischen Momenten kannst du es auch einfach auf die Schultern der Individualisten packen, dass es dann hinten raus für diesen knappen Vorsprung reicht. 51-49 prozentual gesehen maximal sind die Rams da für mich vorne. Bei den Buchmachern haben sie, glaube ich, einen 4-Punkte-Vorteil. Also da bin ich ähnlich auf dieser Wellenlänge unterwegs. MVP wollen wir noch aussagen. Finde ich ganz interessant. Da habe ich mir Aaron Donald ausgeschrieben. Und zwar, weil eben diese Defensive Line, dieses Schlüssel-Matchup, was wir besprochen haben, das ist auch für mich jetzt nicht nur für den Podcast interessant, sondern auch wirklich für das Spiel. Und Aaron Donald, er hat es gezeigt mit diesem Fast-Sack, mit dem Pressure gegen Jimmy Garoppolo im Championship-Spiel, gib mir diesen Ring. Er bekommt den Ring und er bekommt den MVP-Titel obendrauf. Und Bjarne, das ist meine Prediction. Wie gesagt, beim Score, glaube ich, wissen jetzt die meisten, geh da mit.
Beim Score gehe ich mit, 27-24, habe ich mir tatsächlich auch notiert und ich habe mir auch die Rams rausgeschrieben. Und ich glaube, ich kann mich deiner Meinung zu fast allem einfach eigentlich nur zu 100% anschließen. Auch ich sehe die Rams leicht favorisiert und trotzdem ein Spiel, wo wirklich alles möglich ist. Und das ist nicht nur gesagt, um irgendwie so ein bisschen aus der kalten Hose irgendwie so ein bisschen Spannung hoch zu sezieren, sondern ich sehe es wirklich komplett offen, dass die Bengals da auch eine richtig große Chance haben. Und vielleicht ist vielleicht so das kleine Fanherz in einem drin, sagt einem, oh, das wäre schon eine wahnsinnige Geschichte, wenn die Bengals es wirklich schaffen würden, da einmal so durchzumarschieren und diese große Überraschung, die sie bis jetzt schon sind, mit einem Super Bowl am Ende zu krönen. Ich glaube trotzdem, die Rams werden es machen und ich glaube, MVP ist das Einzige, was noch offen ist. Habe ich zwar nicht Aaron Donald aufgeschrieben, aber auch dort, glaube ich, macht es am Endeffekt, sind da ein, zwei Spieler, die da zu nennen sind. Ich habe halt den anderen möglichen genommen, das ist Cooper Kupp, wo ich das Gefühl habe, okay, der könnte im Endeffekt der entscheidende Mann in der Offense sein, der vielleicht ein, zwei, drei Touchdowns fängt, die entscheidenden Yards macht und da natürlich den besonderen Fokus auf sich drauf hat als Offensivspieler, aber Aaron Donald, glaube ich, ebenfalls sehr gut möglich aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund halt dieses großen Fokus auf ihn und auf dieser Line, die er am Ende irgendwie hat. Ich bin gespannt, Ferdi. Ich merke langsam, jetzt ist der Podcast gleich zu Ende und jetzt geht's, ja, ein bisschen mehr als 24 Stunden haben wir noch, aber es geht bald los und jetzt, also wer jetzt nicht Bock hat, weiß ich auch nicht, der hat entweder jetzt eine Stunde lang nicht verstanden, was wir geredet haben, das ist auch gut möglich, Beschwerden gerne an von Stolzmann, aber sonst muss er anscheinend irgendwie sportfremd sein, denn das wird ein richtig, richtig geiles Ding.
Auf jeden Fall. Ich höre bei dir so ein bisschen raus, dass du es von der Geschichte her den Bengals etwas mehr gönnst.
Ja, was heißt mehr gönnst? Wie gesagt, ich bin normalerweise, das ist das Schöne tatsächlich bei mir im Football bisher noch, ich bin da relativ unparteiisch, am Ende die Ergebnisse angeht und was die Scores angeht, aber die Geschichte rund um die Bengals ist einfach so besonders, ohne dass ich da die Rams irgendwie schmälern möchte, auch damit, du verlierst vor 3 Jahren wirklich dramatisch, in einem dramatisch schlechten Spiel, dramatisch schlechten Auftritt, den Super Bowl und hast jetzt wieder die Chance, hast alles auf eine Karte gesetzt, da sind viele Spieler mit Aaron Donald, auch das schon besprochen, der jetzt endlich mal seinen ersten Ring bekommen könnte, auch Stafford hat bisher das Ding nie geholt, also das sind schon auch viele Sachen, wo man sagen kann, dazu im eigenen Stadion. Aber bei den Cincinnati Bengals, die Hintergrundgeschichte in Joe Burrow, letztes Jahr so verletzt gewesen, allgemein die Franchise so unglaublich erfolgslos die ganzen Jahre. Jamar Chase, Burrow, die sich aus dem College kennen und jetzt zusammen irgendwie diese ganze Liga Schock gefroren haben mit ihren wahnsinnig geilen Plays. Ja, da muss das Sportlerherz wahrscheinlich, wie du es eben gesagt hast, 51-49 schlagen.
Bei mir schlägt es bei dieser Frage tatsächlich 50-50. Also die ganzen coolen Geschichten der Cincinnati Bengals hast du angesprochen. Bei den Rams muss ich sagen, Cooper Kupp spielt eine Saison, die es vielleicht davor nur einmal gab, in der Länge aber noch nicht. Und man darf nicht vergessen, Cooper Kupp hatte 2018 im Super Bowl einen Kreuzbandriss. Der war nicht dabei. Heißt, für den ist es der erste Super Bowl. Ich würde ihm diesen Lauf mit der Krönung gönnen. Natürlich mehr für Stafford muss man es, glaube ich, einfach gönnen. Weil wenn man sich mit dem mal wirklich beschäftigt, dann bekommt man mit, was dieser Mensch durchmachen musste, allein in den letzten Jahren. Nicht nur diese schlechte Franchise, die schlecht geführt ist in Detroit. Er hat noch nie ein Playoff-Spiel gewinnen können. Viele haben gesagt, gut, guter Spieler, aber brotlose Kunst, was der macht. Und ohne ins Detail gehen zu wollen, seine Frau Kelly Stafford, wurde ja auch viel geschrieben dieses Jahr, dass sie andere Fans attackiert und sonst was. Aber auch diese Familie musste sehr viel durchmachen, denn Kelly Stafford hatte vor einem Jahr noch Hirntumor und musste operiert werden. Da hat er nie was gesagt, der ist immer loyal oder ruhig geblieben. Es gibt ja auch andere Spieler, die dann versuchen, Mitleidspunkte reinzuziehen und mehr Fans zu generieren. Das hat er alles nicht gemacht, da ist er sehr, sehr professionell, finde ich, geblieben. Und ich finde, Matthew Stafford als Spieler, um allen zu zeigen, ich bin verdammt gut, dem gönne ich einfach diesen Titel. Und Aaron Donald natürlich, der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Es fehlt eben nur noch dieser Super Bowl und den hat sich, glaube ich, LA mit konstant guten Leistungen seit 2018 spätestens irgendwann auch verdient. Also das, unsere Predictions und unsere irgendwie sentimentalen Predictions hinten raus vielleicht. Das war's zum Super Bowl, zum Sportlichen. Einen wichtigen Punkt, über den wollen wir noch sprechen, Bjarne, der zum Super Bowl immer gehört, das ist die Halbzeitshow. Letztes Jahr The Weeknd, Es gibt jetzt seit einigen Jahren irgendwie viele Halbzeit-Shows, die mich jetzt nicht so gecatcht haben, muss ich sagen. Aber bei dieser Show, da habe ich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Da könnte es schon sein, dass es durchaus hier bei mir nachts um, wird schon so 2 Uhr sein, richtig laut wird. Deswegen bin ich gespannt. Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem und Mary J. Blige, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gehen da zu fünft als Quintett an Start. Und ich finde, Björn, es ist das perfekte Line-Up für die Stadt L.A. Nicht nur, weil es einfach Superstars sind, es ist Dr. Dre und Kendrick Lamar, die aus Compton kommen. Ich glaube, jedem, der sich mit Rap oder ab und zu Rap ist ein Begriff. Direkt neben Inglewood, der Nachbarort, also dieser Nachbarstadtteil, heißt, für die geht es sofort vor die Haustür ins größte Stadion dieser Welt momentan oder zumindest dem teuersten Stadion dieser Welt. Ich glaube, das ist cool, dass man die genommen hat. Auch Snoop Dogg kommt ja aus L.A., aus Long Beach, um genauer zu sein. Und die anderen beiden leben da schon lange und machen einfach verdammt gute Musik. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Hab auch ab und zu schon mal die Interpreten bei mir ausgewählt, mal reingehört und
hast du in der Playlist drin bei dir?
Oberkörper hat gewackelt, die Füße haben auch ein bisschen mitgemacht. Bjarne, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich glaube, wenn man da nicht mitsingt am Ende bei Eminem und Snoop Dogg und Dr. Dre bei den größten Hits, ich glaube, die kennt jeder und einfach ein Grund zur Freude für alle jetzt, egal ob man wirklich Football interessiert ist oder ob man sich's anschaut, wenn man in einer großen Gruppe ist oder wenn man sonst nichts zu tun hat oder was auch immer. Die paar Interpreten kennt jeder und hat die Songs vor Augen und die einfach nochmal zu sehen auf der Bühne, wie gesagt, die Halbzeitshow berühmt berüchtigt beim Super Bowl und ich glaube, da haben sie jetzt wieder ihren Namen alle Ehre gemacht. Richtig große Namen herangezogen und ich sag mal so, liebe Grüße an die Jungs, mit denen ich Sonntag schauen werde, da ist auch nicht jeder nur aufs Spiel fokussiert, sagen wir mal so, aber die Halbzeitshow, da bin ich mir auch relativ sicher, da kommt zur Not der Erste nach dem Nickerchen wieder hoch und zwischen Chicken Wings und Bier wird er da richtig laut Eminem und den Kollegen zuhören. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ist, glaube ich, ein richtig geiles Spektakel für die Halbzeit.
Ja, Stadion gibt sicherlich von der Technik auch einiges her. Also das ist, glaube ich, verdammt geil. Also das ist dann vielleicht sowas für die Leute in der Super Bowl Party, die wegen der Werbung und der Halbzeitpause einschalten, ein absolutes Highlight. Wir haben jetzt alles besprochen. Stundenmarke wurde geknackt. Somit alles eine runde Veranstaltung der Super Bowl 56. Er ist so nah dran. Vielleicht, Bjarne, um abzuschließen, gut, die Leute hören uns am Sonntag, aber wir sitzen hier am Samstag. Deine Super Bowl Sunday Routine für morgen?
Routine? Ich muss tatsächlich vorher noch ein bisschen arbeiten. Das ist noch wieder das Problem. Ich glaube, das sieht bei dir ähnlich aus. Ein Nebenjob ruft nochmal. Das heißt, die Arbeit ist zuerst im Fokus, aber es ist schon alles vorbereitet. Den Jungs schon längst gesagt, was man bestellt haben möchte, was eingekauft werden soll. Da gab ich zum Glück ein paar schöne Helfer, die mir dieses Jahr unter die Arme greifen. Und spätestens ab 20 Uhr, dann, wenn ich wirklich mit allem durch bin, ist der Fokus da, dann ist der Fernseher an. Und dann isst man schön, trinkt man ein bisschen was und einfach in Geselligkeit drauf vorbereiten. Und dann bin ich unfassbar gespannt auf morgen und kann es kaum abwarten. Ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus.
Ja, also fängst schon mal richtig mit dem Tagesablauf an. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich werde mir schon mal eine schöne Olympia-Nachtschicht um die Ohren hauen. Danach sicherlich die eine oder andere Stunde Schlaf sammeln, bevor es dann ans Eingemachte geht. Plan ist aber, dass ich mir tatsächlich schon ab 15 Uhr, also europäischer Fußball, sorry, heute oder an diesem Wochenende gehöre ich euch nicht. Da bin ich schon ab 15 Uhr auf dem NFL Network unterwegs und ziehe mir diese Game Day Morning Show der amerikanischen Kollegen rein, wo Kurt Warner, Rich Eisen, Steve Irwin, also das ist ein verdammt geiler Cast, der da live im Stadion oder vor Ort ist. Das wird auf jeden Fall witzig, da hat man dann nochmal alle Informationen parat, wenn man sie noch nicht hatte. Und wie gesagt, dann kommen irgendwann die Kollegen mit den Fristalien vorbei und dann bin ich wirklich gespannt, es kribbelt. Ich freue mich einfach, dass dieses Spiel endlich kommt, diese eine Woche zwischendurch mit dem Pro Bowl. Das ist schon frech, dass sie uns da so lange warten lassen. Aber jetzt ist es endlich soweit, Super Bowl 56. Ich freue mich dann wahrscheinlich auf den Dienstag oder mal sehen, wie flexibel wir uns mal wieder anstellen mit den Zeiten für die reguläre Podcast-Folge, wo wir auch über die anderen Sportarten wieder sprechen werden, aber eben auch kurz nochmal über diesen Super Bowl und vor allem unsere Predictions. Das war's von mir. Viel Spaß beim Spiel, bleibt wach. Und dann sehen wir uns oder hören uns wieder in der nächsten Woche. Ciao.
So sieht's aus. Habt alle viel Freude. Schönes Spiel euch. Und dann hören wir uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.
Ciao, reingehauen.